Willkommen bei Hör mal, dem neuen Podcast von Visuell. Tolle Menschen erzählen Geschichten aus ihrem Leben. Lasst euch mitnehmen, lasst euch mitreißen, amüsiert euch, wenn ihr Lust drauf habt. Viel Spaß dabei.
Fang ich an?
Ja. Ja, du fängst an.
Gut. Das ist Folge 4 von Hör mal, dem Visuell-Podcast, heute im Gespräch mit Dieter Sieg. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hör mal, dem Visuell-Podcast. Hier ist nicht Dieter, hier ist Nico. Ich bin meines Zeichens Fotograf bei Dieter im Team und ich habe mir überlegt, ich charter heute mal diesen Podcast und wir machen eine kleine Special-Folge. Und zwar sitzt mir Dieter und wir wollen heute über ein Thema sprechen, was uns zurückführt ins Jahr 2018, glaube ich. Da war Dieter in Georgien unterwegs und wir produzieren gerade ein Magazin zu dem Thema Georgien und Mode in Tiflis. Und ja, dazu entsprechend diese Podcast-Folge als Featuring-Folge, als Special-Folge. Dieter, cool, dass du da bist.
Ja, gerne, immer.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Wie bist du denn eigentlich damals auf die Idee gekommen, nach Georgien zu fliegen?
Das Ganze ist, ja, wie soll ich sagen, lebenspraktisch schon fast motiviert gewesen. Meine Frau hat einen Business-Trip gehabt nach Tiflis. Also, ne, wer mal da hinfliegt und möchte, dass die Leute gute Laune haben, wenn man ihnen begegnet, dann sagt man nicht Tiflis, sondern man sagt Tbilisi. Ne? Als kleiner Tipp am Rand.
Okay.
Und die hat also einen Business-Trip dahin gehabt und es bestand die Möglichkeit, einfach so ein da mal mitzukommen und das so live zu erleben, wie das so ist. So. Und ich hatte ehrlich gesagt keine große Vorstellung. Ich hatte damals auch absolut keine Zeit für gar nichts. Ich fand nur, wow, irgendwie Südosteuropa, spannendes Thema, musst du unbedingt mal hinfahren, musst du dir unbedingt mal angucken. Ja, so ging das eigentlich alles los. Und ich hatte so, wie viele Leute, die es nicht besser wissen, dann auch so eine Vorstellung davon, wie Tbilisi so sein könnte. Ne? Und es war alles komplett anders, als ich dachte.
Ja.
Das Tbilisi war eine spannende Stadt, mit spannenden Leuten.
Ja, es ist natürlich auch nichts, was irgendwie, wo man mal den Nachbarn fragt und der einem sagen kann, weil er da schon 15 Mal war, sondern das ist ja so eine Reisegegend, die nicht wirklich jeder mal irgendwie auf dem Schirm hat. Liegt ja da so, wo liegt das eigentlich? Im Schwarzen Meer, ne?
Ja, genau, am Schwarzen Meer. Da ist auf der einen Seite ist die Türkei irgendwie, grenzt da eigentlich an und auf der anderen Seite ist es
im Norden Russland, ne?
Im Norden Russland und weiter südlich ist es Aserbaidschan.
Ja, Armenien.
Armenien, so diese ganzen Länder, die sind da drumherum. Und gehört auch zu den Staaten, die eigentlich immer ganz viel aushalten mussten. Ne, die ganz viel politisch von außen ertragen mussten. Ist heute noch so.
Okay.
Ja, ja, da kommen so, war ist jetzt ein paar Jahre her, also erst wieder, da war irgendein russischer Diplomat, der dann in Georgien da einmal die Regierung aufgemischt hat. Der ist da als Gast aufgetreten, hat da geredet und anschließend war da Hainun. Da war die richtig sauer.
Krass.
Also die Russen machten sich da allseits beliebt in Georgien immer mal wieder. Ne? Ich glaube, wenn ich meine Gastgeber seinerzeit richtig verstanden habe, war das eben so, dass der Name Tiflis eben auch von aus russischer Zeit motiviert war und dass der von den Leuten, die aus Tbilisi kommen, nicht so wohl gelitten und nicht so geliebt war, als wenn man sagt Tbilisi.
Ja. Ja. Ja, spannend.
Ja.
Du bist damals hingeflogen mit deiner Frau, eben wegen diesem Business-Trip-Kontext. Wann hast du entschieden oder warum hast du entschieden, dass das nicht so ein Urlaubstrip wird, sondern dass du auch fotografieren möchtest?
Also es ist im Grunde genommen so gewesen, ich habe mal vor etwas längerem ein paar Beiträge gesehen über junge Designer in Georgien, und das fand ich super spannend und haben dann angefangen hier zu recherchieren, welche Leute gibt es überhaupt in Georgien, die das machen, die da Bock drauf haben, die Mode machen oder Möbel machen oder irgendwas, was machen, was spannend ist. Und da Georgien durchaus auch bald in der Bekleidungsindustrie eine Rolle spielen kann, ist auch eine Zeit lang mal ein Land gewesen, das die Europäische Union in der Förderung stärker in den Fokus genommen hat. Ist vielleicht jetzt aktuell nicht mehr so sehr, aber es war mal so. Wir haben dann anschließend auch noch am Ende der Reise auch noch Leute kennengelernt, die aus Deutschland kamen, die dann da waren, um da Modefirmen zu finden, um mit denen zusammenzuarbeiten, deutsche Hersteller irgendwie dahin zu bringen und zu sagen, ja, hier hast du einen tollen Designer, hier kannst du neue Sachen produzieren lassen und so weiter. Da war viel Bewegung drin in dem Thema. Hm. Naja, und dann haben wir das recherchiert hier, von hier aus, von visuell aus und haben dann, hat damals Lin gemacht, glaube ich.
Glaube auch, weiß ich nicht mehr genau.
Und die hat die dann einfach angeschrieben und gesagt, ja, Fotograf von uns ist da bald, habt ihr Bock, mit ihm zusammenzuarbeiten? Und so bin ich zur Firma oder zum Designlabel Asnauri gekommen.
Mhm. Ja, das ist spannend. Also du bist dann hingeflogen hast und hast dann ja irgendwann zwangsläufig diese Leute, die ihr vorher kennengelernt habt, über Social Media getroffen. Erinnerst du dich noch, wie das erste Zusammentreffen so war?
Ja, ist immer so. Also wenn man Leute kennenlernt, ist ja nicht, macht das ja im Job nicht das erste Mal. Ich treffe immer regelmäßig fremde Leute und das macht eigentlich für mich keinen Unterschied, ob das in Tbilisi ist oder in Hamburg. Hm. Man begegnet ihnen freundlich, fragt, wie es ihnen geht, was sie so machen, außerdem noch machen, was es mit der Arbeit auf sich hat, versucht gemeinsame, sagen wir mal, auch Gemeinsamkeiten bei den Meinungen zu finden zu bestimmten Themen und zu versuchen, den anderen besser kennenzulernen, um daraus auch ein Gespräch, ein schönes Gespräch aufbauen zu können. Man möchte ja eine schöne Zeit zusammen haben. Man fährt ja nicht dahin, um, sag ich mal, Stress aufzubauen. Aber ich komme ja auch als Bittender. Ne? Ganz oft, auch wenn ich zum Job komme, ist generell, ich bin der, der bittet. Ne? Ich bin nicht der, der bestimmt, sondern ich bin der, der wo irgendwo fremd ist und die anderen kennen sich da aus. Und wenn ich nicht die Mitarbeiter, die das Wohlwollen der anderen genieße, dann wird das für mich eine harte Nummer, so da zu leben oder da zu sitzen oder da zu stehen. Und mein Ding gut zu machen. Ja. Und ich bin auch nicht so ein Typ, der immer gerne so auf den Putz haut. Das ist nicht so meins.
Ja.
Das muss ein bisschen nicht klar. Die Leute warten auf mal auch, dass ich Dinge anweise und sage, das sollten wir so machen oder so machen, Empfehlungen abgebe. Aber ich bin nicht so der Typ, der dann sagt, das machen wir so und so und so und so und so und so und so. Und so. Das finde ich schwierig. Ich bin immer gerne so ein Teamplayer. Ich arbeite auch gerne mit meinen Kunden und mit allen eigentlich zusammen und hole alle mit ein bisschen ins Boot und frage, was meinst du dazu? Also eine Meinung bilden kann ich mir schon selber, aber je mehr Infos man hat, um irgendein Thema gut zu packen, desto schöner wird der Job am Ende und so umso angenehmer wird das Miteinander in der Zeit, die man hat.
Ja, ja. Ist auch diese Idee mit dem, was ihr letztendlich fotografiert habt, ist das auch in Teamarbeit entstanden? Oder?
Ja, voll. Voll. Aber was ich halt spannend fand, ich habe die Leute dann am Abend kennengelernt, mitten in der Stadt. Mhm. Sozusagen Tbilisi ist wirklich europäisch, also so wie man sich eine europäische Großstadt vorstellt. Mhm. Also wenn du Tbilisi verlässt und fährst über Land, dann ist es schon ein bisschen so klischee-mäßig. Aber die Hauptstadt selber war wirklich wie eine europäische Metropole.
Okay.
Also keine Frauen mit Turban oder irgendwas, was man da vielleicht sich zusammenspinnen würde oder so. Oder Männer, die irgendwie einen Ochsen stemmen da und die Haare auf der Brust tragen, öffentlich. Also was gibt's da nicht. Das sind ganz wahnsinnig nette Leute, super intelligente. Alle wollen was, habe ich auch festgestellt. Also es ist was ich in Deutschland manchmal vermisse. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen eigentlich gar nichts mehr. Und da wollen alle was. Alle wollen was. Ja. Also es ist nicht immer klar, was sie wollen, aber die sind halt die ganze Zeit, hast du das Gefühl, die sind alle auf Achse. Also alle sind auf den Beinen und unternehmen was, weil sie ihr Leben mit Dingen ausfüllen wollen, die sie weiterbringen oder die sie irgendwie happy machen oder die sie irgendwie nach vorne bringen. Und das fand ich bemerkenswert. Also auch auffällig bemerkenswert.
Ja, ja, spannend. Die Kommunikation lief ja dann wahrscheinlich auf Englisch, vermute ich mal, ne? Also ja. Aber was waren das für Typen, die du da kennengelernt hast bei diesem Modelabel Asnauri?
Asnauri, die Magda, die war da Chef sozusagen, Finanzchefin, die hatte einen Designer, mit dem sie zusammengearbeitet, der hat als Bühnenbildner fürs Fernsehen gearbeitet, fürs georgische Fernsehen. Mhm. Waren Leute, die ihr nahe standen auf jeden Fall. Mhm. Und ihr, der Bruder von diesem Mädchen zum Beispiel, die hat da einen Visagisten gegeben, hat es auch super gemacht. ganz tolle Leute, alle jung, alle so im, also sie waren auch schnell zu begeistern alle. Ne? Also wir saßen dann da und haben zum Beispiel dann an einem Tag Fotoshooting gemacht, glaube ich, 8 oder 9 Stunden. Und dann haben wir abends die Bilder alle durchgeguckt, war alles ganz cool so, aber da waren auch ein paar dabei, die fürs georgische GMT da im Fernsehen waren in Georgien. Und da hat sie gesagt, so, das, der Ausdruck war einfach nicht cool. Dann haben wir gemeinsam drauf geguckt, es war alles irgendwie ganz, ganz nett und ganz witzig, aber die wollten nicht über so eine gewisse Kante gehen. Also die wollten nicht sich so extrovertiert zeigen, wie es das vielleicht gebraucht hätte. Da waren einige dabei, die hatten überhaupt gar kein Problem mit, die haben das gemacht und die Bilder sind auch alle unbelievable cool geworden. Aber einige Leute waren halt, die waren echt richtig super, aber die konnten das einfach mental nicht. Und dann, was ich dann so erstaunlich fand, da saßen wir dann abends irgendwie so in der Kneipe und dann sagt sie, ja, wir wollen ja morgen noch ein Video drehen. Dann, wie ist es eigentlich mit der und der? Ja, dann frage ich, wer ist denn das denn? Ja, das ist hier so eine bekannte Moderatorin aus dem georgischen Fernsehen. Und dann sagte irgendwie ihre Tochter, die dann dabei war, die so ein bisschen mit assistiert hat, sagte dann, ja, ich gucke mal auf Insta, ob die in Georgien ist. Ne? Ja, ist in Georgien. Und dann hatte die einfach, hat ja eine Insta-Message geschrieben, am nächsten Tag war die um 10 Uhr auf dem Set.
Wow, das ist cool.
Ja, also, und das hat die bei 2 oder 3 Leuten so gemacht. Und die da alle, was so die Künstler waren oder was, und die sind alle gekommen. Und das fand ich so bemerkenswert. Na, wenn du das in Deutschland versuchst, dann, weiß nicht, was habe ich denn davon, lalala, weiß ich auch nicht. So, das ist manchmal.
Und spontan ist ganz schwierig, ja.
Spontan ist Deutschland, also da geht gar nichts.
Ja.
Alle wollen irgendwie toll und berühmt und irgendwie dabei sein, und aber keiner ist bereit, einen Move zu machen in Deutschland. Und das fand ich in Georgien echt beeindruckend, dass die Leute so, so unfassbar auf, also die waren so wach alle. Das fand ich stark.
Ja, das ist cool.
Und es war eigentlich so, dass die irgendwie, dass, also du hast bei keinem gesehen, dass er irgendwie am Hungertuch genagt hätte oder so. Das waren ganz normale Leute, die waren ganz normal gekleidet, die sind auf eine Pizza essen gegangen, so wie jeder andere in dem Alter auch.
Ja.
Und ich fand es halt trotzdem so klasse, dass die das alles so mitgemacht haben. Naja, den Dreh selber, den haben wir im Chili gemacht. Das ist da so, das ist so das Berghain von Georgien.
Okay.
Das ist eine Location. Chili heißt Pfeiler, glaube ich, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Das ist ein Brückenpfeiler von einer 4-spurigen, glaube ich, 4- oder 6-spurigen Straße in der Stadt, die über den Fluss führt, der durch Tbilisi fließt.
Ah ja, okay. Das ist eine abgefahrene Location.
Ja, so dreigeschossig, ne, Eingang, dann hatten so einen kleinen Boiler Room, wo dann auch die Post abging. Und dann bist du halt in diesen riesen Saal rein, wo alles irgendwie war. Und dann gab es noch 2 Stockwerke drüber. Wo man sich doch zurückziehen konnte und ja, mit Betten und Liegen und allem möglichen, was Leute so brauchen, wenn sie da feiern. Und was ich total abgefahren fand, war, dass im letzten Stock ganz oben konnte man unter die Betonröhren von der Fahrbahn schauen. Die waren offen.
Okay.
Und die haben gesagt, also Leute, die mutig genug waren, die würden dann mit dem Handy, weißt du so, das ist 2 Meter hoch gewesen, so eine Röhre, konntest du reinstiefeln und konntest auf die andere Straßenseite rübergehen, konntest du in den anderen Pfeiler reinmarschieren.
Abgefahren.
Ja, ziemlich.
Also auch nur so eine Sache, die irgendwie in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, quasi unvorstellbar
wäre. Ja, vermutlich ja.
Ja.
Ja, sie haben auch erzählt, ich habe dann mit der Eigentümerin unterhalten und ihr dann erzählt, was das für ein interessantes, also wie interessant das war, dieses Eigentum an diesem Pfeiler zu erwerben. Ja, weil officially gehörte der Pfeiler niemandem mehr. Also man konnte nicht nachweisen, dass er dem Staat, der Gemeinde, der Stadt irgendeinem gehört, das ging gar nicht. Ne? Aber er gehörte natürlich niemand, also er gehörte niemandem privat, so viel war klar. Aber es gab keine Eigentum, also es gab keine, kein Dokument nirgendwo, in dem man nachweisen konnte, dass dieser Pfeiler irgendwem gehörte.
Crazy.
Ja, ja. Und dann ging es im Prinzip so, als sie dies dann verstärkt interessierten, den zu übernehmen, weil sie da irgendwie gewittert hatten, dass sie da irgendwie rein könnten, dass sie da was Besonderes daraus machen würden, dass sie dann irgendwann Leute in der Politik gefunden haben, die ihnen zugewandt haben, die gesagt haben, na, im Zweifelsfall gehörte halt uns. Also im Zweifelsfall gehört er dem Staat, Ende der Diskussion. So.
Ja.
Aber ihr könnt ihn kaufen. So. Dann wurden quasi erstmal die Besitzverhältnisse erneuert, damit das Ding überhaupt irgendwie übergeben werden konnte
in
ihren Besitz. Und die haben dann da ihren Techno und Rave und alles.
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Also klar, du warst jetzt da zu einer Zeit, wo da natürlich keine Veranstaltung war, als ihr geshootet habt. Aber was, weißt du, was die da für Musik machen, Musik hören? Was in Georgien so?
Ja, also man muss verstehen, also, so, ich ergebe hier nur wieder, was ich erlebt habe und was man mir erzählt hat. Die in Georgien haben die Leute, leben in großen Familienverbünden. Das ist sicherlich auch historisch vorgegeben, hat was damit zu tun, dass man in der Gruppe natürlich stärker sein kann als alleine. Und wenn man dann immer alle 10, 15 Jahre von irgendeinem Volk mal teilweise überfallen wird oder mindestens aber die einen das Netz der Bestimmung drüber stülpen oder so, dann muss man, bist du als Einzelner unter Umständen ganz schön hängst du wie am seidenen Faden. Und deswegen haben sich da sehr starke Familienverbünde gebildet. Das hat zum Teil auch was mit Kirche und Glauben zu tun. So, und die jungen Leute sagen, nicht alle, ne? Einige kommen damit wahrscheinlich sehr gut klar, dass das so ist, wie es ist, aber einige eben nicht. Und für die, und das kann ich mir schwer vorstellen, also ich habe es ja erlebt, ich kann es mir vorstellen, aber ich als Mensch kann mir das schwer vorstellen, weil ich in so einer Gesellschaft nicht aufgewachsen bin. Aber für die Georgier, die da zum Beispiel reingegangen sind, haben da Rave-Musik gehört und Techno-Musik gehört und haben da die Nächte verbracht, für die ist das alternativer Kirchgang.
Ah, okay.
Das geht viel tiefer.
So,
das verstehen wir. Das ist für die, was innen drin ist, was die brauchen, um in diesem Staat leben zu können, um das da überhaupt auszuhalten.
Ja, spannend.
Voll.
Das ist spannend.
Also auch die Designerin und die Eigentümerin und alle Leute, mit denen ich jetzt, die waren alle so drauf. Nicht alle sind ins Hilli gegangen, aber die, die es gemacht haben, haben das genau so gesehen.
Ja. Findet sich das dann auch in der Mode wieder, die die da geschaffen haben? Oder?
Naja, es ging ja darum, die waren ganz erfolgreich und waren mit ihrer Mode in Paris und die Eigentümerin, der Mann von Eigentümerin war dann da verstorben. Auf einer Modenschau, die haben das tierisch abgefeiert da in Paris. Die ist sie zurückgekommen und war wohl sehr lange sehr traurig. Und auch die Beziehung zu diesem Club oder zu dieser Musik oder zu dieser Kultur, die sie da gelebt hat, das hat ihr halt so viel gegeben, dass sie einen Weg rausgefunden hat aus der Trauer um den Verlust ihres Mannes. Und dann hat sie halt einen neuen Designer gesucht, war auch ziemlich cool. Der hat als Ausstatter und Setbauer und Designer und so weiter für einen Film gearbeitet.
Ach, witzig.
Für den Georgischen. Und hat da halt alles gemacht.
Ja.
So, wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Da sind Leute, die kriegen vergleichsweise wenig Geld im Vergleich zu uns, sind aber so hart drauf, was sie da machen, weil es genau das ist, was sie machen wollen, dass sie das alles fressen und arbeiten dann 14 Stunden oder 16 Stunden, nur um ihr Ding machen zu dürfen.
Ja, wow.
Wir haben dann irgendwie ein Konzept für den Film entwickelt, weil das ja vorher unklar war. Es ging im Prinzip erstmal nur darum, für das Brand Bilder zu machen, die über alle Kanäle irgendwie gestreut werden konnten, sollten. Und dann hat der Designer gesagt, okay, lass uns mal was ganz Eigenes machen. Und wenn man sich heute Videos auf YouTube anguckt vom Chili, dann sieht man, dass die Leute mit Netzoberteilen, sehr leicht bekleidet, so transluzente Klamotten und so. Das ist schon eine ganz eigene, also nicht nur eine eigene Art zu denken, sondern das ist auch eine eigene Art von Kleidung oder so,
ja.
die dann mit eine Rolle spielt, die ja auch ein gewisses Wiedererkennungsmoment hat. Und die haben gesagt, okay, wir wollen Mode für Raver machen, wollen Raver-Mode machen. Also wenn die in diesen Club gehen, dann sollen die auch so angezogen sein, dass die aussehen wie aus einem Film.
Ja, genau, das ist nämlich so, ich habe jetzt so die Bilder gerade im Kopf und das ist halt was man in der Mode, die man auf den Fotos sieht, auf jeden Fall wiederfindet, so ganz viel so glänzende Oberflächen, aber auch irgendwie so transparente Sachen, wie du gerade schon gesagt hast, ganz viel Netz und so total, ja, eigentlich fast abgespacede Outfits teilweise.
Ja, aber es passte da auch hin.
Ja.
Ne? Also wir haben ja dann auch mal einen Soundcheck mitgemacht, das war für 20 Minuten. Wenn du das Chili nicht kennst oder nicht regelmäßig im Berghain bist, ist auch nicht so oft, eben da war ich noch nie da, aber ich war einmal sozusagen da im Chili dabei. Das ist schon eine Erfahrung. Ne? Das hat mehr sowas, ich stelle mir das so wie im Mutterleib vor. So alles ist dunkel, Da sind wirklich nur so ganz paar spärliche LEDs an. Hm. Und die Leute begeben sich da in so einen Rausch.
Ja.
Also die tanzen sich. Wahrscheinlich nehmen sie auch noch das ein oder andere Interessante ein. Aber vor allen Dingen das Tanzen und die Musik hören und so. Und die tanzen sich, bringen sich in so eine Ekstase, so wie es manche Naturvölker dann auch machen, die sich dann irgendwas in die Nase blasen oder so und dann tanzen, bis sie vorn überfallen. Hm. Das ist da genauso.
Ja.
Und deswegen hat das auch was mit Glauben zu tun. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Die Leute gehen da nicht hin, weil man da einfach nur schick tanzen kann.
Ja.
Das ist mehr als das.
Ja, ja.
Also ich fand, das war eine spannende, auch für mich, eine spannende Erfahrung, wie weit Menschen gehen, um sich selbst zu spüren.
Ja.
Irre gewesen.
Ja, also mehr als irgendwie nur Spaß haben für einen Abend und da Party machen. Und das ist, ja, es geht halt wahrscheinlich tiefer in den Leuten.
Voll.
Ja, ja.
Voll. Naja, und die Mode, die passt halt dann dazu. Die ist halt mega extrovertiert, ist halt mega freizügig. Mhm. Weil es natürlich so, bei dieser Art von Lebenskultur gehört, sag ich mal, auch Freizügigkeit in körperlicher Hinsicht wahrscheinlich auch dazu. Hm. Und die haben dann auch alle Spaß da miteinander. Das meine ich halt nicht nur beim Tanzen. Ne?
Klar.
Und ja. Da ist es ja auch ganz gut, wenn man dann, sag ich mal, spannend und exaltiert angezogen ist. Das mag wahrscheinlich dem einen oder anderen dann auch noch, das ein bisschen leichter, der oder die anzusprechen und zu sagen, du Schätzelein, wollen wir eine Brause trinken und noch was? Ne? Schätze ich mal, dass es so ist.
Ja, möglicherweise, das stimmt.
So, aber die waren halt alle ziemlich cool, muss ich echt sagen. Wir waren wirklich ziemlich coole Leute, sehr engagiert. Wir haben dann auch noch eine Bedienung später dazu gebrochen, dann noch irgendwie ein Model für den Film später, am zweiten Tag. Und da hat die dann ein Model dazu, die fand ich unfassbar. Also die war vielleicht Barkeeperin, als Servicekraft, okay. Unglaublich ausdrucksstarke Frau. Und da hast du gesagt, so, tanz mal, mach mal, sei mal du.
Ja, das ist cool, da muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben, ne, dass du da dann zufällig jemanden griffbereit hast, der genau sowas hat.
Na, also, was
das
ich kann halt cool, nicht
jeder. Ja.
Nee, was ich cool finde, ist, dass die Leute so viel Schwung haben. Weißt du, das ist wie so ein, während hier alles so die Bahn kommt mäßig manchmal ist,
ja. Ja,
und ohne Vorbereitung und ohne dies und das und hast du nicht gesehen, kannst du gar nicht loslegen, ist es da so, dass es wie so ein Pendel ist, so ein Gewicht, das einfach so durch den Raum schwingt. So ist das Gefühl in diesem Land gewesen. Ja, keiner macht eine Pause, alles schwingt, ne, also mit so einem richtig fetten Gewicht hin und her und du hängst damit dran. Das hat mich halt auch wahnsinnig motiviert. Ne?
Ja,
wir haben dann da einen Film gemacht mit, ich habe 9 oder 10 Leute irgendwie da drin gehabt, ich hatte ja keine Beleuchtungscrew und nix.
Ja.
Das ist einfach alles mit ein paar Ideen, ein paar farbigen Lichtern, Leuten, die Bock hatten, die gesagt, mach mal so, benimm dich, sei, du bist jetzt die, du verkörperst das. Und das haben die alle gemacht.
Ja, abgefahren.
Also ohne Scheu.
Ja. Ja, ja, es gibt ja in dem Film gibt es ja dieses eine Bild, das habt ihr irgendwie auf einem, das ist eine Toilette, glaube ich, ne?
Ja.
Genau, eine Toilette in diesem Hidi. Wo das gedreht worden ist. Und es gibt so ein Bild, wo man diese ganzen Leute, die kommen halt aus den Toilettenkabinen quasi raus. Ja. Und da sieht man das nochmal, wie vielseitig die Bandbreite der Leute da auch ist, aber wie on point die irgendwie auch alle in dem sind, was sie da tun. Also das ist schon cool.
Ja, es ist so ein bisschen, ich war noch nicht in den Vereinigten Staaten, war ich noch nicht, aber ich weiß von vielen Leuten, dass bei den Amis das so ist, also jeder, dem ein Amerikaner die Hand gibt, ne, denkt, dass du derjenige bist, der ihm hilft, den Durchbruch zu haben. Und deswegen behandelt dich auch jeder so.
Mhm.
Als wenn du der, ich will nicht sagen Messias, aber auf jeden Fall einer der granatenstärksten Menschen ist, die du je begegnet bist.
Ja.
Und das ist zum Beispiel ein Gefühl, was man in Deutschland überhaupt nicht kennt, so behandelt zu werden. Und das ist in Georgien auch so.
Mhm.
Na, da kommen die Leute und sagen, ich will was mit dir. Ja, was denn? Ja, so und so. Oh, das ist ja toll. Na, was soll ich denn machen? Ja, so und so. Und dann springen die so ins Bild und sind so motiviert dabei, das ist wirklich schon, und das motiviert einen auch selber wahnsinnig. Also du bist halt selber, ich sag mal so, das waren ein Aufnahmetag, ging morgens um 9 los, wir waren abends um 10, 10:30 war ich da raus und ich habe das überhaupt nicht gemerkt.
Wow.
Gar nicht. Also ich habe zwischendurch irgendwie im Vorbeigehen ein Stück Pizza gegessen, habe 2 Flaschen kleine Wasser getrunken. Ich war quasi eigentlich völlig durch.
Ja. Auch so ein bisschen in Ekstase getanzt, wie die im
Kopf.
Ja.
Voll.
Ja.
Und das hat super Spaß gemacht. Geil. Mit den Leuten. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und am nächsten Tag war ich total untergeflücht. dann haben wir uns gegen Mittag dann zum Videodreh getroffen und haben dann irgendwie nochmal bis abends um 11 oder was an dem Video gearbeitet, bis das alles so saß, wie es sollte.
Ja.
Also es war schon, das waren tolle Leute und Georgien hat mich echt sehr beeindruckt, die Stadt hat mich beeindruckt.
Du hast dann ja, ich weiß nicht, wie viele Gigabyte, ich habe es gerade, weil wir eben gerade dieses Magazin machen, gerade alles wieder auf dem Schreibtisch, keine Ahnung, wie viele Gigabyte Fotos mitgebracht. Du hast viele, viele Minuten Videomaterial mitgebracht. Und ich erinnere mich, dass Sarah damals noch dann diesen Film geschnitten hat, der ja...
Hat sie auch sehr schön gemacht, finde ich.
Der total cool geworden ist. Der ja auch eine ganz spezielle Musik hat, die...
Extra dafür gemacht worden ist.
Die extra dafür gemacht worden ist, genau. Weißt du dazu noch was? Kannst du dazu?
Ja, es ist so, dass Chidi selber also so einen hohen Stellenwert für Raver genießt, dass es Leute gibt, die die Musik extra für diesen Abend komponieren. Also, dass die DJs, die das machen, nur für diesen Club dieses Set produzieren. Das wird nicht nochmal in New York aufgelegt, weil die Leute, die dann ins Chidi kommen, die legen auch in London auf und in Paris auf. So, und das war halt ganz cool. Da kommen dann Leute aus Aserbaidschan zum Feiern, zum Party machen.
Wow.
Ins Chidi. Aus der Türkei kommen ins Chidi, weil da eben so der Bär rockt. Da ist es auch so, dass wenn die zum Beispiel einen offen haben oder so, dann stehen da regelmäßig 500 Leute vor dem Club. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Der Laden ist voll und du kommst nicht rein. Und 500 Mann stehen da und wollen rein. Die halbe Nacht.
Wow.
Ja, ja. Wow. Das ist zum Beispiel was ich überhaupt nicht über mich bringen würde. Ich würde, glaube ich, immer dann irgendwie die nächste Pommesbude abdampfen, dann setze ich mir ein paar Kopfhörer auf und gut ist das. Ne?
Ja.
Aber für einige Leute ist das halt, wie ist es, alternativer Kirchgang. Ne?
Die,
wenn die das schaffen, da reinzukommen, dann kommen sie ihrem Gott näher. Das finde ich spannend.
Ja, und einer von diesen Musikern hat dann entsprechend auch die Musik dafür
produziert. Sinngemäß, ja.
Ja.
Also.
Ja. Ja, den Film gibt es auch im Magazin dann sicherlich irgendwie.
Ja,
wir werden den, ich habe den rausgesucht, wir werden den irgendwo einsetzen an einer sinnvollen Stelle. Aber das ist halt auch ganz cool an dem Online-Magazin, dass man das alles so ein bisschen interaktiv halten kann. Man kann die Videos einblenden und das alles so ein bisschen miteinander verknüpfen.
Ja, ich finde das ganz spannend, dass wir das. Also wir haben schon ein paar Beiträge zu dem Thema gemacht und finde ich auch gut. Aber es zeigt nicht, wie tief das Ganze eigentlich ist. Also was ist da eigentlich passiert? Und wie sind die Menschen so drauf? Und ich finde, dass man in dem Video und auch in den Bildern von der Mode ganz gut sehen kann, was es bedeutet, in Georgien Raver zu sein oder an so Raves teilzunehmen. Was wollte die Marke eigentlich und so? Und ich finde, dass so ein Blogbeitrag die Sache einfach nicht packt.
Ja.
Und auch ein YouTube-Video, das im Nirvana verschwindet, ist irgendwie blöd. Und deswegen, wir sind ja jetzt schon etwas länger dabei, das Thema Online-Magazine etwas stärker zu pushen, weil ich finde, dass es eine tolle Möglichkeit ist, hervorragenden Content und zu zeigen. Und das Ganze ist ja auch noch multimedial darstellbar, was im normalen Magazin ja gar nicht geht.
Genau.
Und da können wir jetzt mal irgendwie so zeigen, wie war das eigentlich?
Ja, genau. Also es ist auch eine tolle Bühne, letztendlich nochmal diese ganzen tollen Bilder in groß zu zeigen, die ja oft in Social Media auf einem Instagram-Beitrag in Mini verschwinden. Und wenn man sich das Magazin so nochmal auf einem Tablet oder auf einem Desktop-PC anguckt, dann werden die nochmal vollformatig angezeigt in der Ansicht.
Ja, das stimmt.
Und der bekommt so nochmal eine ganz andere Bühne. Ich habe sowieso jetzt die Aufnahmen noch mal durchgeguckt und da sind noch so viele coole Sachen dabei, die wir nicht noch nie verwendet haben, aber die so total in Vergessenheit geraten
das
sind.
Stimmt.
Und da bin ich ganz glücklich, dass wir dem jetzt im Magazin noch mal eine neue Bühne bieten können. Und das
ja, ich überlasse cool. euch da auch gerne die Artdirektion, weil ich glaube, dass ich meinen Beitrag zu dem Thema mehr als geleistet habe und dass ich vielleicht auch manchmal zu... ich brauche einfach auch hier wieder so ein bisschen das Teamplay,
ja.
Um irgendwie der Sache noch einen Spin zu geben, den ich vielleicht selber gar nicht gesehen habe.
Ja.
Also ich bin schon, glaube ich, halte mich schon für kreativ genug, sag ich mal, oder kann man eigentlich nie sein, aber schon für kreativ. Aber ja, ich glaube, dass wir es als Team noch geiler machen können.
Ja.
Da bin ich echt, auch aufs Ergebnis bin ich auch mega gespannt.
Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt, wo die Podcast-Folge erscheint, wird es das Magazin wahrscheinlich schon online geben. Den Link packen wir in die Shownotes. Ich denke, das geht. Jo. Da kann man dann mal durchklicken und dann auch die richtig coolen Bilder und das Video sehen und genießen. Ach. Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Dieter.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch.